Guten Morgen. Ja, wir gucken uns ja in dem Jahresthema bei uns verschiedene Aspekte von Jesus an, wie Jesus auf Dinge guckt. Und heute, wir kommen nachher noch auf die Lesung zurück, heute steht der Text in Lukas 19, die Verse 41 bis 48. Es beginnt mit Tränen über eine Stadt. Als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wenn doch auch heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt, rief er, aber jetzt bist du mit Blindheit geschlagen. Es kommt eine Zeit, in der deine Feinde einen Wall um deine Mauern aufschütten und dich vor allen Seiten belagern. Sie werden dich dem Erdboden gleichmachen und deine Bewohner töten. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben, denn du hast die Gelegenheit, als Gott dir nahe kam, nicht genutzt. Kaum hatte Jesus den Tempel betreten, da begann er, die Händler hinauszujagen und rief ihnen zu, ihr wisst doch, was Gott in der Heiligen Schrift sagt, mein Haus soll ein Ort des Gebetes sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Jeden Tag lehrt Jesus im Tempel. Währenddessen suchten die obersten Priester, die Schriftgelehrten und die führenden Männer des Volkes nach einer passenden Gelegenheit, ihn umzubringen. Aber sie wussten nicht, wie sie es anstellen sollten, denn die Menschen folgten Jesus überall hin und achteten auf jedes seiner Worte. Ist euch schon mal aufgefallen, in wie vielen Bibelverfilmungen Jesus blond ist? Das ist zwar nicht sehr wahrscheinlich angesichts der Breitengrade, in denen Jesus geboren wurde, aber die Haarfarbe passt ja durchaus zum Gesamtbild, das die Regisseure in diesen Filmen zeichnen. Sanft schreitet er durch die Menge umher. Ja, man kann fast sagen, er schwebt über den Boden. Seine Augen blau, sein Gesicht hager und mild, ein chronisch verklärtes Lächeln auf seinen Gesichtszügen, mit der Stimme, die nicht von dieser Erde zu sein scheint und mit unendlicher Langmut und leider auch mit unendlicher Langeweile rezitiert dieser Jesus die Verse der Bergpredigt über die Köpfe der Zuschauer hinweg. Übrigens, das Bild war nicht von einem Jesusfilm, sondern wer Star Trek kennt, ja, eine Gemeinde in den USA hat Lady rausgefunden, hat dieses Bild als Jesusbild aufgehängt und hat es gar nicht gemerkt, ja, und dachte, das wäre ein Jesusbild, ja, war aber Star Trek. Bitte? Ja, der General Dings da, ja, ja, aus, ihr wisst schon, ja, ja. Nano, Nano, ja. Das war was anderes, ich weiß. Und die Frage bleibt natürlich bei solchen Darstellungen immer, wurde Jesus denn gekreuzigt, weil er den Menschen gesagt hat, dass sie netter zueinander sein sollen? Keine Regierung würde doch den Moderator von einem Kinderprogramm hinrichten lassen, oder? Und plötzlich haben wir hier Jesus vor uns, dessen aggressives Verhalten uns vielleicht so ein bisschen an die kroatischen Hooligans Anfang August in Athen erinnert. Lukas erzählt diese Geschichte ja sehr moderat, die anderen Evangelien halten sich da nicht so sehr zurück. Da treibt Jesus nicht nur die Händler aus dem Tempel, sondern er wirft die Tische um, er schüttet die Kassen auf den Boden, er schlägt auf die Händler mit einer Peitsche ein. Jesus, der sich so liebevoll auf Menschen einlassen kann, hier hat er plötzlich einen Zornesausbruch, gewalttätig, er randaliert, er schreit, er schimpft. Ein ungewohnter Jesus, oder? Warum, so frage ich mich, wird Jesus bloß an diesem Punkt so krass wütend? Er hatte doch schon einiges auch gesehen in seinem Leben, eine ungerechte und brutale Besatzungsmacht, feige und selbstsüchtige Kollaborateure, eine selbstgerechte Justiz, Selbstjustiz. An keinem dieser Punkte ist Jesus wütend geworden. Warum gerade hier? Die Tempelhändler haben doch überhaupt nichts Schlimmes gemacht, oder? Die haben nur verkauft, was später im Tempel geopfert werden konnte, eigentlich doch ziemlich nützlich, oder? Und vielleicht habt ihr wie ich noch die Rede von Jesus im Hinterkopf, in der Jesus sehr entgegen seiner sonst so einfühlsamen Art ausfällig wird. Ihr Schlangen, ihr Otternbrut, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen, Matthäus 23. Diese Worte schleudert Jesus nicht römischen Soldaten entgegen, die gerade irgendein armes Opfer kreuzigen. Die schleudert er auch nicht Verbrechern entgegen, die auf der Straße rumlungern, sondern den Frommen im Land. Es ist das Ende von einer langen, heftigen Rede gegen die Pharisäer, in der Jesus die falsche Leidenschaft, auch die Scheinheiligkeit der Pharisäer anprangert. Gerade die Frommen machen Jesus so wütend, weil sie mit ihren Gesetzen, mit ihren Vorschriften Menschen hindern, daran zu Gott zu kommen. Weh euch, Schriftgelehrte, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen, ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Mit seinem Angriff im Tempel greift Jesus nicht einfach nur die Händler selbst an, es ist ein Angriff gegen die religiösen Führer und gegen die Leiter, die einem solchen Handeln im Tempel legalisiert haben und die das überhaupt zulassen. Und diese verstehen die Nachricht wohl, denn sofort nach diesem Vorfall werden die Mordpläne gegen Jesus gefährlich konkret. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir hat sich immer ein negatives Bild dieser Pharisäer und Schriftgelehrten zu Jesu Zeit eingeprägt. Diesen Heuchler, Lügner und Mörder steht ja oft da, also ziemlich düstere Gesellen. Aber beim genaueren Hingucken musste ich mich eigentlich korrigieren. Die Pharisäer waren ja überhaupt nicht bösartige, korrupte Gestalten, sondern das waren Menschen, die in besonderer Weise Gott nachfolgen wollten, die es richtig machen wollten, die sich eigentlich Gott hingegeben haben, die gesagt haben, naja gut, wenn Gott uns den Rahmen gibt, wir machen ihn mal ein bisschen weiter, dann haben wir keine Probleme, dann ist das genauer. Ja? Also dann übertreten wir auf keinen Fall irgendein Gesetz. Also die haben es eigentlich gut gemeint. Sie versuchen alles besonders genau, besonders gut zu machen. Kennen wir das auch? Sie meinen das ernst. Doch ihre Strenge mit Gottes Gesetz brachte die Sünde zur Hintertür gleich wieder mit. Die Lüge und den Hochmut. Lüge, weil das Scheitern vorprogrammiert war und Hochmut gegenüber denen, die Gott nicht so hingebungsvoll gedient haben. Und an dieser gut gemeinten Gesetzlichkeit, da ärgert sich Jesus besonders. Die Frommen, also die, die es ernst meinen mit Gott, verhindern so, dass Menschen zu Gott kommen können. Die machen es denen besonders schwer auf einmal. Denn bei denen wurde ganz genau unterschieden zwischen rein und unrein, zwischen Jude und Heide, zwischen Mann und Frau. Schon die Architektur des Tempels drückt ja eigentlich diese strikte hierarchische Ordnung innerhalb des jüdischen Denkens aus. Gott war heilig, wer sich ihm nähern wollte, musste 100% rein sein. Die Heiden und die Menschen mit Behinderung dürfen nur bis in den Vorhof kommen. Frauen dürfen zwar ins Heiligste, aber nur in eine abgetrennte Frauenzone. Die Männer dürfen in den vorderen Teil des Heiligsten rein, aber dieser war aber durch einen undurchdringlichen Vorhang vom Allerheiligsten getrennt. Nur der oberste Priester durfte einmal im Jahr dort reingehen und das betreten. Also schon die Aufteilung erinnert die Israeliten daran, dass Gott anders war, von ihnen abgehoben, heilig. Und was macht Jesus? Er verstößt laufend gegen die pharisäischen Regeln der Reinheit. Er berührt kranke und damit unreine Menschen. Er macht das einfach. Er verkehrt mit Huren und mit Zöllnern. Er legt immer wieder eine besondere Lockerheit an den Tag, wenn es darum geht, Regeln der rituellen Reinigung oder des Sabbatgebotes zu befolgen. Und wenn er hier die Händler aus dem Tempel treibt, dann geht es ihm allein um die Vorhalle des Tempels erstmal, der Bereich also, der für die Heiden und für die Behinderten vorbehalten war. Die Händler hätten niemals in das Heiligste dieser Städte reingedurft. Aber anscheinend nahmen die Schriftgelehrten den äußeren Bereich des Tempels als Haus Gottes gar nicht mehr so ernst. Der Bereich für die Unreinen hatte für sie keinen hohen Wert mehr. Und deshalb wurde dort Handel zugelassen, und damit auch verhindert, dass diese Menschen im Tempel, der ja der Gegenwart Gottes einen Raum verschaffen sollte, keinen Platz mehr hatten, nicht mal ganz außen. Jesus hat also sein Schicksal damit besiegelt, dass er aggressiv darauf besteht, dass auch diese Menschen mit verkorksten Körpern und verkorksten Lebensgeschichten ein Recht darauf haben, Gott persönlich zu begegnen und Gott nahe zu kommen. Er bringt die religiösen Führer und nicht die politischen, die religiösen Führer gegen sich auf, weil er darum streitet, allen Menschen den Zugang zu Gott zu öffnen. Warum ist er dabei so zornig geworden? Klar, Hochmut und Stolz und Lüge und Heuchelei und Ausgrenzung, das sind alles schlimme Dinge, aber die kommen doch in den besten Gemeinden vor, oder? Ist das nicht auch menschlich? Hat Jesus nicht schon Schlimmeres gesehen? Prüf mal an dir selbst, wo wirst du denn so richtig zornig? Wo kannst du dich so richtig reinsteigern? Im Streit mit deiner Familie oder eher bei den Tagesthemen? Ich weiß, ich kann im Streit mit meiner Familie oder mit meinen Freunden über einen ungeschickten Vorwurf viel wütender werden als abends bei der Tagesschau. Weil da ärgert mich die Ignoranz und die Lieblosigkeit des anderen viel mehr als der Mord, der um die Ecke passiert. Auch wenn der natürlich viel schlimmer ist. Und ich frage mich, ob Jesus die Pharisäer so angreift, nicht obwohl sie Menschen sind, die Kontakt zu Gott suchen, sondern gerade weil sie Menschen sind, die einen Weg zu Gott suchen. Sind wir nicht auch solche Menschen, die Gott nahestehen? Rechnen wir damit, dass Gott zornig auf uns werden kann? Und wie ist das mit unseren Lügen, unserem Hochmut, unserer Heuchelei? Was zeichnet uns eigentlich als Gemeinde hier in Mannshausen aus? In welcher Gefahr stehen wir auch als Gemeinde? Übergroße Gesetzesstrenge, das Gefühl, wir sind was Besonderes? Weisen wir Menschen wirklich auf ihn hin oder auf uns selbst? Geht es uns darum, die Menschen zu Gott zu führen oder in unsere Gemeinde? Das kann ein ganz großer Unterschied sein. Oder wie ist das mit der Lüge? Prüfen wir uns selbst. Sind wir in der Gefahr, unser Äußerstes gut aussehen zu lassen? Wir kommen zurecht, unser Leben ist ja in Ordnung, wir sind stark, wir können uns was leisten. Oder geben wir auch die schwierigen Seiten, die genauso zu uns gehören, preis? Mein Bild von Gemeinde ist, dass Menschen da sind, die einfach sagen, hey, ich habe letzte Woche, hey Leute, ich habe wieder Mist gebaut. Ich habe wieder gelogen, Mist. Und dass Menschen dann sich freuen und sagen, hey, wie gut, dass Jesus dafür gestorben ist. Lass uns Gott anbeten. Das ist mein Bild von Gemeinde. So soll es eigentlich sein. Wir sind alle nichts Besseres. Die Leute denken das manchmal von außen. Ja, die wollen was Besseres sein. Nein, wir wollen nichts Besseres sein. Das sind alles schwierige Fragen. Der Weg von der Begeisterung zu Hochmut, von der Angst, sich vor dem anderen zu öffnen, zur Lüge, ist oft nicht weit. Wenn Jesus hier von der Räuberhöhle spricht, dann ist das nicht das erste Mal, dass vom Tempel als Räuberhöhle gesprochen wird. Harald hat das eben gelesen. Ein paar Jahrhunderte früher tritt der Prophet Jeremia auf und richtet an die religiösen Führer des Landes diese Tempelrede. Brisante Bibeltexte. Was für eine Spannung ist in diesen Texten drin. Auf der einen Seite der offensichtliche Zorn von Gott über das Verhalten von seinem Volk, über das verkorkste Leben der Menschen, die doch ihm gehören und die sich nach ihm ausrichten sollen. Und auf der anderen Seite das hingegebene Streiten von Jesus für Ehebrecher und Sünder, dass auch diese Zugang zu Gott kriegen sollen. Einerseits haben wir einen gnädigen Gott, der unseren Egoismus und unsere Sünde so weit von uns nimmt, dass sie uns nichts mehr anhaben kann. Und andererseits müssen wir auch bedenken, unser Gott ist heilig und ernst zu nehmen und hat nichts zu tun mit einem lieben, harmlosen Onkel. Jeremia schreibt nur ein paar Verse weiter, Priester und Propheten gehen mit Lüge um und heilen den Schaden meines Volkes nur oben hin, indem sie sagen, Friede, Friede, und da ist doch nicht Friede. Er macht deutlich, dass es bei Gott nicht um die Schwammdrüber-Methode geht. Es geht um die Erkenntnis, niemand von uns kann schuldlos durch sein Leben gehen. Jeder von uns hat den Zorn Gottes verdient. Jeder von uns. Und diese Spannung auszuhalten, ich glaube, das war für viele von uns ein schmerzhafter Prozess. Wir wollen ja oft gern perfekt sein, gut nach Gottes Geboten leben. Wir sind aber nichts Besseres, aber wir kennen den Sohn Gottes. So können wir es immer nur den Leuten erklären. Hey, ich bin nichts Besseres, ich mache genauso Fehler wie du, aber ich weiß, wo ich meine Fehler hinbringen kann. Nämlich zu Jesus ans Kreuz. Das ist der Unterschied. Da kann ich meine Schuld abladen. Da kann ich frei werden. Da kann ich heil werden. Das ist die Botschaft. Und ich will keine Drohpredigt mit Blitzen vom Himmel halten, jetzt direkt nach den Sommerferien. Ich bin deshalb froh, dass diese erste zornige Szene in unserem Predigttext nicht alleine da steht, denn vor dem Zornesausbruch, ich habe es gelesen, lernen wir Jesus ja nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. In Lukas 19 auch, Jesus weint, wenn du doch erkennen würdest zu dieser Zeit, was dem Frieden dient. Und dieser plötzliche seelische Schmerz von Jesus, der ähnelt dem, was Eltern empfinden, wenn ihr Kind in große Probleme reinläuft. Also wenn ein Kind den Eltern seine Freiheit unter die Nase reibt und sagt, ja, ich bin doch frei, ich bin jetzt erwachsen. Ja, und die Freiheit und diese Eigenständigkeit dazu verwendet, sich selbst zu schaden. Das zerbricht einem das Herz, liebe Eltern, oder? Dieser Schmerz von Jesus gewährt uns nochmal einen kurzen Blick auf das Herz von Gott. Gott ist halt nicht der ungerührte Absolute, er ist nicht der zornige Mächtige vom Himmel herab, sondern der Liebende, der sich uns nähern will. Ein paar Kapitel vorher berichtet Lukas auch davon, dass Jesus über Jerusalem weint und da benutzt Jesus ein erschütterndes Bild. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Dieses Bild kann man nur verstehen, wenn man weiß, und wir waren ja gerade in mehreren schlimmen Bränden drin. Einmal war der Brand 5 Kilometer von uns entfernt. Wir mussten nachts wach bleiben, um überhaupt, weil wenn der Wind sich gedreht hätte, wären wir gestorben. Ja. Und es ist krass, das zu erleben, wie krass auch der Feuerrauch, also man konnte kaum noch atmen in diesen ganzen Städten. Und dieses Bild kann man nur verstehen, wenn man weiß, dass eine Henne, wenn es brennt, die Küken unter sich sammelt und mit ihren Flügeln bedeckt. Und es kann sogar sein, dass eine Henne bei dem Feuer ums Leben kommt, aber mit ihren Flügeln hat sie ihre Küken gerettet. Und darauf spielt Jesus an und er zeigt uns damit den einzigen Ausweg, den wir vor Schuld und dem Zorn Gottes haben, hin zu Gott, unter seine Arme, zulassen, dass er uns unter seine Flügel nimmt und uns beschützt vor dem Feuer, das um uns tobt. Gottes Sohn Jesus stirbt für unsere Schuld. Denn Schuld sollte uns nicht von Gott wegbringen, sondern in seine Arme treiben, als Menschen, die erkannt haben, dass wir auf Gottes Gnade ganz dringend angewiesen sind. Als Menschen, die begriffen haben, dass unser Leben, unsere Arbeit, auch unsere Gemeinde alleine von der Zuwendung, von der Begnadigung Gottes abhängt, die wir weder einfordern noch verplanen können, aber die wir zum Glück dankbar annehmen dürfen. Darüber freuen wir uns. Die Frage ist, sind wir dazu bereit? Willst du, will ich mich demütigen vor diesem Gott, der uns mit so einer Liebe entgegenkommt? Wollen wir Schuld hier bei uns ehrlich und in Liebe beim Namen nennen oder sagen wir lieber Friede, Friede, alles ist gut? Verstehen wir, wie dringend wir auf Gott angewiesen sind oder glauben wir immer noch, die Rezepte in der Hand zu haben? Ich bin ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ich möchte euch einladen, dass wir jetzt eine gemeinsame Zeit haben, in der wir vor Gott kommen und in der wir auch um Vergebung bitten, wo wir als Einzelne, aber auch als Gemeinde Gottes Zorn verdient hätten. Und dann, dass wir uns dann flüchten unter dieser rettenden Arme von einem Gott, der uns mehr liebt, als wir uns vorstellen können und der unser Leben von Grund auf zum Besseren verändert. Beteiligt euch gerne an dieser Gebetsgemeinschaft. Wir beten. Danke, Herr, dass wir uns deine Gegenwart und deine Liebe gar nicht erarbeiten können. Das würde uns manchmal einfacher fallen und das würde uns näher liegen, aber wir können uns wirklich nur beschenken lassen von dir. Herr, mach, dass wir das täglich verstehen, dass du wirklich uns begnadigst, dass du uns beschenkst. Danke, dass wir allen Egoismus, dass wir alle Momente, wo wir uns, auch anderen, auch dir wehtun, zu deinem Sohn Jesus Christus bringen dürfen. Herr, mach uns demütig. Lass uns nicht vor anderen so auftreten, als wären wir irgendwie was Besseres, sondern mach uns wirklich froh und dankbar für dieses unverdiente Geschenk und lass uns das weitergeben, diese Begnadigung, das, was du machst. Danke, dass du mit offenen Armen dastehst, dass wir in deine Arme laufen dürfen, dass wir uns unter deine Flügel verstecken dürfen, lieber Papa. Und wir beten dich an für deine Geduld und für deine Liebe und für deine Großzügigkeit zu uns. Amen.